Es ist Dienstag, der 14. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute wartet wieder eine Menge Skurriles und Relevantes darauf, hier besprochen und seziert zu werden. Das darf ich heute wieder mit Jasmin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Markus.
Und ich muss sagen, ich bin völlig geblendet, weil Jasmin hat nicht nur ihr Ohrringe abgelegt, die wirklich aus massivstem Gold sind, sondern auch ihre Fingernägel, also so gut gestylte Fingernägel, habe ich seit dem Video von Dua Lipa nicht mehr gesehen.
Ja, das ist auch genau der Grund. Das sind meine Dua Lipa Celebration Nägel.
Du strahlst jetzt wirklich überall.
Als hätte ich das nicht vorher getan. Nein, aber so ein Kompliment. Also wenn Markus Feldenkirchen meine Nägel gut findet, ist das ja auch einfach schon in Ordnung.
Ich finde es super. Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal damit geendet, dass du voller Vorfreude warst auf den neuen Song, die neue Single von Dua Lipa. Mhm. Hat sie dich enttäuscht?
Nein. Houdini ist ein 80s Pop Psychedelic Anthem, der wahnsinnig gut ist, produziert von Kevin Parker, und also alles an dieser Ära und dieses Video, diese Hang-Up-Referenz, wie sie in diesem Video tanzt, ja, und ihr Boyfriend Romain Gavras oder Gavras, however he is called, dieser hotte 40-jährige französische Filmdirektor, hat das auch noch gedreht mit ihr, und alles daran ist einfach mein Melting Point of Satisfaction.
Ich sag mal so, ich finde den Song gut und das Video fantastisch.
So, guck.
Gucken mal, wer da spricht.
David Cameron returns to UK government as Foreign Secretary. So steht es im Guardian. Also die Überraschung in der britischen Politik. David Cameron, der lange Ministerpräsident von Großbritannien war, ist überraschend zurück. Downing Street gab am Montag bekannt, dass Cameron der neue Außenminister Großbritanniens wird. Nach dem Rücktritt der britischen Innenministerin Suella Braverman hatte Premier Rishi Sunak sein Kabinett umgebaut. Weil der bisherige Außenminister nun den Posten des Innenministers übernehmen wird, war das Außenministerium frei geworden. Und Cameron, ich meine, der ist 2016 nach dem verlorenen Brexit-Referendum, was er quasi gestartet hat oder zumindest ins Leben gerufen hat, obwohl er selber gegen den Brexit war. Damals ist er zurückgetreten, und dem Guardian zufolge hat er schon 2018 Freunden anvertraut, dass er gerne in die Politik zurückkehren würde, am liebsten als Außenminister. Das ist schon ein Hammer. Ich sag mal, in der deutschen Politik gab es was Vergleichbares nicht, dass ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zurückkäme. Aber vielleicht ist das ja doch ein Modell jetzt auch, um Angela Merkel früher oder später in die deutsche Politik zurückzubringen.
Ich wollte dich gerade unterbrechen und schon sagen, also es gibt ja noch Gerhard Schröder und Angela Merkel, und so wie diese politische Lage in diesem Land manchmal ist, ich würde nie irgendwas für ausgeschlossen halten. Aber ich hoffe wirklich, dass Angela Merkel ihre Rente in der Uckermark genießt. Aber dass Cameron zurückkommt, ist irgendwie auch, also es ist schon was anderes. Ich habe das Gefühl, dieser Move von Rishi Sunak ist gar nicht so überraschend, weil er wird im Kopf gehabt haben, was für Menschen er in Aussicht hätte, falls sein eigenes Kabinett nicht funktioniert. Ich meine, das haben ja auch deutsche Bundesregierungen, dass sie irgendwie wissen, wer die drei Leute dahinter sind, falls jemand gehen muss. Was ich aber an der Sache ganz krass finde, ist, dass Cameron ja keinen Sitz im Parlament hat und dafür extra eine sehr ungewöhnliche Prozedur vollzogen werden muss.
Der muss jetzt erstmal ins House of Lords.
Genau. Und das können die einfach beantragen, hat er dieses Lifelong Access in das Parlament. Aber auch, also dieser extra Effort für eine Person, die so umstritten ist, ist einfach eine gute House of Cards British Edition.
Ich meine, wenn man Cameron so sieht und das gepflegte Äußere, so all das, was nach ihm folgte, war ja nun wirklich absolut unseriöses Chaos. Boris Johnson, Liz Truss. Also es ist schon so ein bisschen eine Erinnerung an die Zeiten, als die Tories einfach nur etwas langweilige, konservative, meistens Herren waren, mit Ausnahme von Margaret Thatcher zumindest. So, und vielleicht ist das auch der Wunsch von Rishi Sunak, dessen Regierung ja katastrophal dasteht. Es wird im nächsten Jahr gewählt und die Labour Party liegt also in den Umfragen fast doppelt so hoch. So, das ist jetzt, haben alle so erkannt, also diese Personalrochade, es wurde ja an mehreren Stellen ausgetauscht, dass das auch so eine Art Verzweiflungsakt war. Und ja, vielleicht will er das mit David Cameron so ein bisschen die Erinnerung an die gute alte konservative Zeit zurückkommt.
Ja, vor allen Dingen, weil er eine nicht weiße Frau auch noch ausgetauscht hat.
Die sich allerdings als ganz schönes Rumpelstilzchen in der britischen Politik
absolut entpuppte. Aber hier kommt man natürlich wieder in dieses Dilemma, wenn man Regierungen aufbaut, die eigentlich einen konservativen Hauch haben, aber einen gewissen Diversity-Faktor mitbringen. Wenn es dann irgendwo nicht funktioniert, dann hast du in der Gesellschaft oft so eine relativ pauschale Bewertung davon. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber es bedient natürlich genau die Kundschaft, die Rishi Sunak da hat, weil ich glaube, so als moderates Angebot, ja, wir respektieren jetzt das, die Lebensleistung von Cameron und holen ihn zurück, wird dazu führen, dass die Partei besser dasteht.
Also die Lebensleistung ist aus meiner Sicht, unabhängig davon, dass er galante Umgangsformen hat, eine katastrophale. Er hat die Stimmung als Regierungschef mit aufgebaut, dass wesentliche Teile des Landes nach einer Abstimmung, nach einem Austritt aus der EU, zumindest eine Abstimmung, und er hat diesen Weg zum Brexit selbst eröffnet. Er war gegen den Brexit, aber hat dieses Instrument quasi geschaffen, hat dann keine gute Kampagne gegen den Brexit gestartet, hat sich von den sehr viel vehementeren und auch geschickter agierenderen Brexit-Freunden quasi über den Tisch ziehen lassen und man muss sagen, seine Partei und das Land in ein Riesendilemma gestürzt, und 2016 ist er dann konsequenterweise zurückgetreten, und dass er jetzt in einer Art Endphase dieses Dilemmas, die auch seine Partei jetzt quasi hingerafft hat oder zumindest halbiert hat, dass er jetzt zurückkehrt, ist schon auch irgendwie Ironie des Schicksals.
Komm, nächstes Thema.
EU fordert sofortige Feuerpausen, das berichtet die Tagesschau. Die Außenminister der EU fordern in einer gemeinsamen Erklärung sofortige Feuerpausen im Nahostkrieg, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen. So sollen Wasser, Treibstoff und Nahrungsmittel in den Gazastreifen transportiert werden können. Annalena Baerbock, die in den letzten Tagen für Krisengespräche im Nahen und Mittleren Osten unterwegs war, betonte nach ihrer Rückkehr in Brüssel, dass die Lage in der Region zum Zerreißen sei. Die Gräben scheinen tiefer zu werden. Die deutsche Außenministerin sprach zudem von einer bitteren Realität und dass man in den Verhandlungen nur in kleinsten Schritten vorankomme. Trotzdem betonte sie, dass Fortschritte möglich seien. Dafür sei es allerdings notwendig, die Gefährdung Israels als Staat anzuerkennen. Also, same old question, Feuerpause. Wie findest du Baerbocks, also findest du, dass sie gerade gut auftritt in der ganzen Sache und irgendwie diplomatisch arbeiten kann, oder?
Ja, also ich glaube, es steht und fällt, jetzt muss man realistischerweise sagen, in diesen Tagen nicht mit der deutschen Außenministerin. Dieses Bemühen in Brüssel, das ist zu erkennen. Ich glaube, dass sie, anders als manch andere Vertreter der deutschen und auch europäischen Politik, das Leid der Menschen in Gaza sehr wohl auf dem Fokus hat, dass sie bei diesen ganzen diplomatischen Hürden, die es da gibt, versucht, das Bestmögliche für die Menschen in Gaza herauszuhalten und gleichzeitig quasi Israel zu signalisieren, dass man an seiner Seite steht. Und was dort, ich meine, allein in diesem Bericht steht, dass ja auch das Ringen um diese Abschlusserklärung, in der dann am Ende der Ruf der EU nach Feuerpausen auftaucht. Das war ja auch schon eine ganz heikle Sache. Es gibt den EU-Außenminister quasi, Josep Borrell. Dem wird von denen, die ihn nicht mögen, vorgeworfen, er sei quasi, würde gemeinsame Sache mit den Palästinensern machen. Auch um diese Erklärung von gestern wurde lang gerungen. Da heißt es, Borrell habe erstmal nicht das Recht Israels, sich zu verteidigen, in die Erklärung mit aufnehmen wollen. Und dann auch die Taktik der Hamas, im Gazastreifen Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser als Schutzwall zu missbrauchen, dass das alles da nicht rein sollte. Auf Drängen zum Beispiel auch von Österreich und Deutschland ist das dann doch reingekommen. Also dieser Konflikt, der scheint sich auch sehr durch die Europäische Union zu ziehen.
Ja, aber also ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber die Debatte darum, dass, wenn wir auch davon sprechen, humanitär gesehen, dass wir auch Palästinenser im Prinzip von der Hamas in Anführungszeichen befreien müssten, also dass man überhaupt Zugang hat zu dieser Zivilbevölkerung, finde ich die Debatte darum, ob man es schafft, eine Feuerpause einzurichten, um genau diese Menschen zu unterstützen, eventuell sogar rauszuholen, all diese Dinge, ich finde es ein bisschen skurril, dass man da so einen Gegenwind hat, weil es geht nicht darum, dass Israel kein Verteidigungsrecht hat und dass dieser Anschlag zu verurteilen ist, und über das Existenzrecht Israels brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. diskutieren. Aber diese Lage ist ja durchaus, wir haben hier eine Terrororganisation, Wahlen, die sehr lange her sind in einem Land, das diesen Konflikt so lange mit sich trägt. Und ich finde es irgendwie total irre, um
also
ehrlich zu sein.
Es ist vollkommen klar, solange die Bomben da quasi im Minuten- oder Stundentakt fliegen, ist es wahnsinnig schwer, humanitäre Hilfe zu leisten. Und das berichten auch unzählige Helfer, seien es Ärzte oder Krankenschwestern. Ich habe dieses berührende Interview mit der Krankenschwester von Ärzte ohne Grenzen auf CNN gesehen, eine Amerikanerin, die einfach eindrücklich geschildert hat, wie die Menschen vor Ort, aber selbst sie als privilegierte Helfende dort irgendwie nur noch auf dem Parkplatz gelebt haben und ein paar Bohnen am Tag gegessen haben. Also die Zustände dort sind katastrophal. Und so richtig ich es finde, dass Israel sich die Hamas vorknöpft, Feuerpausen sollten das Mindeste sein, damit einfach die Leute, die dort versorgen, kurieren, helfen in Gaza, die mutigen Leute, die überhaupt noch da sind, dass die andere Bedingungen haben. Ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, warum man da lange drum ringen muss.
Ja, und Borrell will ja auch selber in die Region reisen zum Beispiel. Und ich glaube, diese Bilder, also weil das ja in der Debatte so selten da ist, Menschen, die wirklich dort vor Ort waren und das beschreiben können, dass wir nicht immer nur diesen, was für ein Video war das auf TikTok, kann man das überhaupt verifizieren, dass man nicht diesen Status hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, damit man ganz klar definieren kann, ja, da sind Babys, die irgendwie mehrere Stunden lang durch Stromausfälle nicht versorgt werden konnten, die zu früh geboren wurden, schwangere Frauen, die Verletzungen erlegen, all diese Dinge. Und da muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass das etwas bringt in die Richtung, dass es diese Pausen in den nächsten Wochen geben wird, damit man die Lage besser einschätzen kann und einfach denen, denen am meisten geholfen werden muss, helfen kann.
Das Kleingedruckte.
Ja, und da bleiben wir quasi beim Thema. Macron lässt seine Äußerungen zum Gaza-Krieg richtigstellen, so schreibt es die FAZ. Nach heftiger Kritik aus Israel hat der französische Präsident Emmanuel Macron seine Aussagen aus einem BBC-Interview richtigstellen lassen. In dem Interview hatte er auf die in Gaza getöteten Zivilisten verwiesen und von Israel eine Waffenruhe gefordert, also der große Bruder der Feuerpause. Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, soll über das Interview so verärgert gewesen sein, dass er ein anstehendes Telefonat mit Macron verweigerte. Auch aus Deutschland gab es Kritik an Macrons Forderung. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, ein Waffenstillstand hätte zur Folge, dass die Hamas sich erholen und Israel erneut mit Raketen angreifen könnte. Also nochmal ganz kurz das Zitat, was auf BBC dann lief und wo Macron jetzt sagt, das sei verkürzt oder falsch interpretiert worden, lautete auf Deutsch übersetzt, es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören. Kannst du diesen riesen Wirbel, den es offenbar um dieses Zitat gegeben haben muss, verstehen?
Nein, aber das ist, ich fand es sehr interessant, dass Macron sich relativ früh für seine Verhältnisse getraut hat, anscheinend, so eine gewisse Diplomatie in die Sache reinzubringen, weil Macron jetzt durchaus in den letzten Jahren immer wieder betont hat, dass er an der Seite Israel steht, also auch fernab von diesem, vom 7. Oktober, und dass er sich da verkalkuliert hat, was für ihn selten ist.
So wie er zurückgerudert
genau,
ist.
Genau, er hat wahnsinnig zurückgerudert
und hat ist da wirklich
wahrscheinlich gedacht, er kann so als erster gestandener Politiker in der EU diese diplomatische Hilfsdebatte aufgreifen, um einfach diesen ganzen Konflikt zu entschärfen, der auch hier medial, politisch stattfindet. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht, also das ist ja ein valider Punkt, dass er das sagt. Ich glaube auch Selbstverteidigungsrecht und auf Zivilisten achten, das muss nicht konträr sein. Und das hat er anscheinend versucht. Ich finde, dass Netanyahu dann so schnell reagiert und Frankreich ist wirklich politisch sehr, sehr nah an Israel dran. Ja. Weiß ich nicht, ob es das jetzt gerade braucht.
Ja.
Du verstehst, was ich meine. Ich finde es ein bisschen off und es war halt ein Satz und es hat auch irgendwie wahnsinnig wenig politische Konsequenzen gehabt.
Ich glaube, das Schlüsselwort aus diesem Satz ist das, was dann auch Olaf Scholz aufgegriffen hat, nämlich der Waffenruhe. Und ich habe eben gesagt, quasi der große Bruder der Feuerpause. Es ist natürlich, also das, sag mal, temporäre Feuerpausen, am besten mit Ansage, damit alle, die im Gaza was machen können, ist das Sinnvollste überhaupt. Waffenruhe oder Waffenstillstand kann aus meiner Sicht auch richtig sein, wenn man die Zeit dann nutzt, zwar zu verhandeln, was ist mit den Geiseln, lässt sich die Hamas freiwillig entwaffnen oder muss die israelische Armee weiter auf Suche nach Waffenlagern gehen, die dann perverserweise meistens in zivilen Einrichtungen quasi sind. Das kann man ja mal probieren. sondieren. Und ich meine, früher oder später wird Israel eh militärisch weiter vorgehen und versuchen, seine Ziele zu erreichen. Aber diese Pausen, um die humanitäre Lage zumindest temporär zu verbessern oder aber auch um die Möglichkeit von Verhandlungen zu sondieren, fände ich schon richtig.
Ja, und vor allen Dingen hat Macron das ja gar nicht ausgeführt, sodass dieser Angriffspunkt, als würde er all diese Dinge den Israelis auch absprechen oder auf einmal so eine wahnsinnig politisch-humanistische Seite für die Palästinenser einnehmen. Das war es ja nicht. Und deswegen finde ich es halt einfach wahnsinnig hochgepusht und hat so einen sehr kurzen temporären Effekt, mit dem wir auch, glaube ich, auch abschließen können und gucken, was sonst noch so passiert.
Meinst du? Gut.
Ganz weit vorne.
Esken und Klingbeil kandidieren erneut für SPD-Vorsitz, das berichtet NTV. Saskia Esken und Lars Klingbeil wollen auch die nächsten beiden Jahre Parteivorsitzende der SPD bleiben. Im Präsidium der SPD gaben Esken und Klingbeil am Montag bekannt, dass sie auf dem Parteitag im Dezember wieder gemeinsam kandidieren wollen. In den vergangenen zwei Jahren bestand die Aufgabe von Esken und Klingbeil vor allem darin, den Kanzler in der SPD-geführten Ampelkoalition zu stärken. Doch nach den Verlusten der SPD bei den Wahlen in Bayern und Hessen fordern einige Parteimitglieder nun eine stärkere Profilierung der SPD in der Ampel. Im nächsten Jahr wird nicht nur in der EU, sondern auch in drei ostdeutschen Bundesländern und mehreren Kommunen gewählt. Dabei wird es auch für die SPD entscheidend sein, ob die AfD ihren Erfolgskurs ungebrochen fortsetzen oder die Ampelparteien Stimmen zurückgewinnen können.
Ach du Scheiße.
Okay, findest du toll, dass die nochmal kandidieren, Markus?
Ich bin erstmal über das Wort gestolpert. Wenn jetzt auch noch die SPD eine stärkere Profilierung in der Ampel sucht, Halleluja. Also dann kann diese Ampel gleich das Arbeiten einstellen. Das hat ja bisher nur funktioniert, dass Grüne und FDP ständig nach ihrem Profil suchen und es verstärken wollen. Und
aber wir promoten doch keinen Ampelstreit.
Und gelangweilt an der Seite steht und sagt, ja, macht ihr mal. Also ganz ehrlich, da sich die große Parteiführerin oder der große Parteiführer nicht rauskristallisiert hat als Alternative, finde ich es quasi langweilig naheliegend, dass die beiden weitermachen.
Ja, irgendwie schon, aber ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich hatte das Gefühl, auch so in Gesprächen mit anderen SPD-Abgeordneten, dass Saskia Esken ja auch nicht wirklich neben diesem Parteivorsitz, der ja auch sehr überraschend war mit Novabo damals, so eine wahnsinnige Rolle gefunden hat für sich. Und deswegen, dass die es jetzt nochmal machen, bei Klingbeil ist irgendwie klar, der hat die höhere Ambitionen und hätte vielleicht auch schon dieses Mal Minister werden wollen. Aber ich finde diese Kombi, ich verstehe, langfristig, politisch, machtambitionistisch, hätte ich vielleicht was anderes erwartet. Aber also wäre es möglich gewesen, dass da noch was anderes kommt. Aber vielleicht setzen sie auch einfach auf Stabilität, weil die Ampel auch so stabil ist.
Ja, das ist schon lustig. Ich meine, sie ist damals, der Norbert Walter Borjans war quasi der Prominente aus diesem Duo und der ist längst weg und sie ist geblieben.
Steuer-CDs nach NRW zurückgegangen.
Der ist zurückgegangen und sie bleibt da. Es stimmt, es fällt ihr schwer, sich zu profilieren als nicht Teil der Regierung. Aber ich persönlich bin da jetzt auch nicht eng genug drin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da Riesenversäumnisse gibt, weshalb es dringend einen Wechsel bräuchte. Und es hat sich vor allem, wenn es als Doppelspitze geschlechtergerecht quasi gestaltet werden soll, es hat sich da doch niemand... Kennst du einen Namen, wo man sagt, ach, das wäre eine interessante Alternative?
Nee, ich finde eher interessant, dass ich in den letzten zwei Jahren niemand herauskristallisieren wollte. Also wenn ich auch an Frauen denke in der SPD, da muss... Also ich meine, Saskia Esken ist auch nicht 39. Also sie soll von mir aus noch 20 Jahre Politik machen, darum geht es nicht. Aber es gibt ja auch durchaus junge Menschen in der SPD, wo man sich so fragt, okay, man kann es ja at least probieren. Also in der CDU hätten sich mindestens schon 30 Leute aufgestellt und selbst in den Ring geworfen. Vielleicht bin ich einfach nur Markus Söder geschädigt, ich weiß es nicht. Aber also mich hat es einfach trotzdem überrascht, dass es da nicht so ein bisschen Showdown gibt. Aber vielleicht sind sie auch alle so darauf bedacht, den Kanzler zu stärken und als Gemeinschaft aufzutreten, dass sich das auch einfach niemand getraut hat oder niemand dachte, ich bin gut genug.
Das ist doch so witzig. Es gab da gestern halt die Pressekonferenz, wo die beiden das angekündigt haben. Und dann haben sie gesagt, also dass auch Olaf Scholz auf jeden Fall bei der nächsten Wahl der Kanzlerkandidat ist und dass quasi die Wahl für die beiden auch eine Wahl für Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist. Das ist natürlich blöd für Boris Pistorius, der sich vielleicht aufgrund seiner enormen Umfragewertung da Hoffnung gemacht hat. Ja, nee, aber jetzt kann man das Paket, also quasi bei dem Parteitag im Dezember, kann man das, wenn man es sehr praktisch, wenn man Klingbeil und Esken wählt, kriegt man Kühnert und Scholz als Kanzler gleich mit.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Scholz, da haben wir ihn doch, will neue Stadtteile bauen. Wie in den 70er Jahren, so das Zitat, im Spiegel, um die zunehmende Wohnungsnot zu bekämpfen, will Bundeskanzler Olaf Scholz in den meistgefragten Städten wieder neue Stadtteile bauen. Wie in den 70er Jahren, das sagte der Kanzler am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme. Ob Heilbronn dazu auch gehört, weiß ich jetzt nicht. Auch wenn man in den vergangenen Jahren das Bauen auf der grünen Wiese vermieden habe, komme man aktuell aufgrund des steigenden Wohnbedarfs nicht darum her. Scholz gab zudem an, dass die Bundesregierung noch mehr Geld für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen könnte. In den 70er Jahren, also darauf bezieht sich das Zitat, wurde in vielen deutschen Städten Hochhaussiedlungen in hoher Geschwindigkeit gebaut. Köln-Chorweiler zum Beispiel oder in München Hasenberge, in Berlin die Gropiusstadt. So, und das sind jetzt alles Wohnquartiere, die sich jetzt nicht als die Spitze der Architektur und auch der Lebensfreude entpuppt haben. Das klingt deshalb für mich eher eine Drohung, wenn er sagt hier, also wir wollen wieder bauen wie in den 70er Jahren.
Ja, ich weiß nicht, wie man das in den 70er Jahren verkauft hat damals, als es angefangen hat. Vielleicht will er diesen Spirit nochmal aufgreifen. Und
es war damals tatsächlich ganz total innovativ und modern.
Ja, und für mich hat das so ein Vibe, dass wir das in 10 Jahren wie so ein Kohl-Zitat lesen, weißt du? So, da hat Kanzler gesagt, wir bauen wie in den 70er Jahren. Und dann hast du so genau so eine Radiostimme, die so ein bisschen knuspert im Hintergrund.
Betonene Landschaften.
Genau, und dann ist das, dann werden wir das irgendwann so als den letzten Schritt, als Zerfall der Sozialdemokratie oder so beschreiben. Für mich ist das einfach, ich interpretiere da einfach gerade wahnsinnig viel Spaß dran, weil ich finde es einfach so, wieso sollte man das tun? Also es ist ja nicht so, als gäbe es schon dieses absolute Trennen von Einkommensschichten, sozialen Zuständen, also durch diese Wohnarten.
Ja.
Und diese Häuser, die in den 70er Jahren gebaut wurden, da leben jetzt auch nicht unbedingt Menschen, denen es oft finanziell gut geht oder der, auf den man total oft achtet in der Politik. Deswegen, ich weiß nicht, ob Scholz jetzt dachte, boah, geile Ankündigung. Ob das jetzt so ein, ich weiß nicht, was man dabei fühlt, wenn man so eine Ankündigung macht. Ich muss ehrlich sagen, nein, danke. Dann vielleicht doch lieber freie Kommunen auf dem Waldboden.
Vielleicht sollte man ihm erstmal nochmal so eine Führung durch diese ganzen Stadtteile geben.
Ja, ich gehe mit ihm nach Köln-Kalk und Chorweiler und dann machen wir so einen kleinen Walk.
Also das wäre, glaube ich, bevor die Bagger kommen, wäre das ganz sinnvoll, das nochmal vorzuschalten, fände ich. Was mich bei dem Thema allerdings tatsächlich verblüfft, wir reden ja auf vielen Bereichen quasi, dass es einen Mangel, Fachkräftemangel. Es gibt eigentlich zu wenig Menschen für das, wie wir hier wirtschaften, wie unsere Volkswirtschaft konzipiert ist. Dann ist immer die Rede davon, wir sind eine alternde und dann auch schrumpfende Gesellschaft. Nur beim Thema Wohnen und Bauen ist immer viel zu wenig und muss noch viel, viel mehr. Liegt das daran, dass quasi früher die Leute selbstverständlich zu 4, 5, 10 unter einem Dach gewohnt haben und jeder heute als Single oder zumindest als Paar seine eigene Bleibe braucht?
Naja, wobei es leben wahnsinnig viele Menschen in diesem Land in so 5-Zimmer-WGs und so, ne? Also ich glaube, der Trend dahin, man wird eher dahin gepusht, aber hätte gerne individuelle Freiheit, at least in einem Ein-Zimmer-Apartment. Aber wie viele dieser Wohnungen gibt es? Also die Struktur, das Familienbild, wie Wohnungen gebaut wurden. Also entweder bist du halt total alleine und arbeitest alleine, das sind so total große Wohnungen, die kannst du dir gar nicht mehr leisten. Das ballert jetzt einfach alles so konträr. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Sie wollen ja auch noch auf grünem Boden bauen. Ich bin nicht so, jetzt wird auch noch die Klimakrise vergessen nebenbei, der Klimakanzler.
Ja, also munter wird weiter versiegelt. Ich meine, das ist natürlich, jede Generation glaubt irgendwie an der Spitze des Fortschritts zu stehen und es sicherlich besser zu... Es steckt ja immer so eine gewisse, hinter solchen Großprojekten eine gewisse Anmaßung, die in den 70er Jahren dachten auch, das ist also wirklich gerade vom Menschenbild her, also wahnsinnig progressiv, sozial und gut, was wir da bauen, bis es dann 50 Jahre später so abgeblättert dasteht und niemand mehr da wohnen will. Und natürlich würde zu einer Großbauoffensive heute auch wieder gehören, nein, wir haben aus dem Fehler gelernt, deshalb machen wir jetzt hier das so und so Konzept, alles super.
Naja, aber die dachten ja auch früher als wir auch heute, dass die gesetzliche Rentenversicherung reicht. Also weiß ich nicht, ob man darauf so krass bauen kann.
Das hat mich traurig gemacht.
Millionen Deutsche sind von Spielsucht gefährdet, das berichtet die Zeit. 4,6 Millionen Menschen sind in Deutschland spielsüchtig oder zeigen Symptome einer Spielsucht. Das wird aus dem Glücksspielatlas 2023 ersichtlich.
Klingt der Montag, so ein Atlas, den man sich an der Tanke kauft und guckt, wo sind die besten Spielhöllen und Casinos?
Ja, Guinness Buch auf süchtig oder so. Mhm. der am Montag von dem Bundesdrogenbeauftragten vorgestellt wurde. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland leiden demnach an einer Glücksspielstörung. Dazu kommen 3,3 Millionen Menschen, die ein riskantes Glücksspielverhalten mit ersten Anzeichen einer Sucht zeigen. Glücksspiele sind ein einträgliches Geschäft. Die Branche nahm nach Ausschüttung der Gewinne im letzten Jahr 13,4 Milliarden Euro ein. Das ist fast das Bruttoinlandsprodukt, das Taylor Swift verursacht hat letztes Jahr. Die meisten Gewinne stammen aus Glücksspielautomaten. Auf Platz 2 folgt Lotto und dann die Sportwetten. Aber auch der Staat verdient am Glücksspiel. 5,2 Milliarden Euro Steuern nahm er 2022 für legales Glücksspiel ein. Markus, spielst du?
Ich spiele nicht. Ich finde, es ist tatsächlich eine ernstzunehmende Sucht, eine Gefahr, die leider bis heute völlig bagatellisiert wird. Wenn ich sehe, wie die ganzen Sportwettenanbieter, deren Spots irgendwie rund um Fußballübertragungen in Dauer laufen, wie sich Vereine von Sportwettenanbietern sponsern lassen, wie ganz viele prominente Profis, beste Beispiel war lange Zeit Oliver Kahn, ganz ungeniert fürs Zocken Werbung machen. Ich finde das krass und ja, die Zahlen des Bundesdrogenbeauftragten sprechen da für sich.
Ja, total. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich Oliver Kahns Gesicht sehe, also diese Spots, das macht mir, dass ich habe so krasse, große Aggressionen währenddessen. Und also so ein bisschen mein Background ist auch, da wo ich so ein bisschen herkomme, kannte ich einfach sehr, sehr viele Männer auch, die abhängig waren. Und Einzelne, bei denen das gar nicht gut geendet ist. Und es gab auch eine wahnsinnig tolle Sendung von Jan Böhmermann darüber, mit dem Beispiel Schleswig-Holstein. Das ist den Leuten gar nicht so bewusst. Und es ist auch nicht so, dass es so eine soziale Schichtsache ist, sondern also das ist einfach eine Sucht. Jeder kann diese Sucht entwickeln, wenn man halt in die falsche Spirale gerät. Ja. Und ich, also diese ganzen Studios, diese Sportwettenstudios, die schießen ja so richtig aus dem Boden an den komischsten Stellen. Also alles, was neu aufmacht, weiß ich bei mir in Tempelhof oder auch in Köln, wo ich wohne. Das wird jetzt ein Sportwettenstudio und dann ist es das auch.
Das ist das, wo die Leute wenigstens noch in Geselligkeit ihrer Sucht nachgehen
wollen.
Jetzt kannst
du nicht was Positives da suchen.
Ich glaube, der größte Markt ist tatsächlich, wenn es von zu Hause gezockt wird.
Echt? Glaubst du nicht, dass die Sportwetten sind die...
Ich sehe auch, dass es davon immer mehr gibt. Also das Bedürfnis gibt es auch, dass quasi also nicht einsam zu Hause vorm Rechner auf irgendwelchen Quatsch zu wetten, sondern es ist ja auch zum Beispiel die Leute auf der Pferderennbahn früher, irgendwie die haben letztlich auch, da gab es auch Süchtige, aber man hatte so den Anteil, ich informiere mich und das ist, meine Wette geschieht quasi auf einer Grundlage und es ist nicht einfach nur würfeln.
Hast du das schon mit der Erfahrung gemacht?
Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich hatte quasi ein Ereignis, was glaube ich Spielsucht dann für mich für den Rest des Lebens toi, 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 zumindest bisher, wirklich zur Gefahr gemacht hat, wo ich das gesehen habe. Ich war während der Schulzeit ein Dreivierteljahr in Amerika und bei einer wunderbaren Gastfamilie habe ich da gewohnt und der Gastvater, der hat genauso wie ich gerne American Football geguckt und wir guckten oft zusammen und irgendwann erzählt er mir, also in der Nachbarschaft gäbe es so einen illegalen Buchmacher, da würde er ab und zu mal ein paar Dollar so auf die Spiele, die er ohnehin guckt, setzen. Und dann sagt er, morgen spielen die und die und ich witzte zufällig auch. Und ich hatte mir vorher, also ich war da 16 und hatte mir vorher irgendwie die ganzen Sommerferien über gearbeitet und was weiß ich, 300 Euro oder so zusammen gespart und die wollte ich irgendwie in Sachen in Amerika da ausgeben. Und dann habe ich ihm aber mal 20 Dollar mitgegeben oder 10 Dollar mitgegeben, soll er für mich auch platzieren auf das Spiel, was am nächsten Tag ist. Und dann hatten wir gewonnen. Und und bei der nächsten Gelegenheit, eine Woche später, habe ich dann, was weiß ich, das Doppelte mitgegeben, wieder gewonnen. Ich war so angefixt, weil ich damals also in kleinen spüren konnte, wie lange ich dafür gearbeitet hatte und wie leicht man das doch vermehren kann. Ja. Am Ende meines Aufenthalts war das ganze Geld verzockt. Ich musste es meinen Eltern erklären, also 300 Euro. Und die dachten natürlich auch, oh Gott, in welche Familie ist der da geraten? Die Gastfamilie war ganz, ganz wunderbar. Aber ich weiß, ich habe mich damals so dafür geschämt, dass das, glaube ich, echt so eine Warnung Vollklatsche war.
Ja, aber das ist also dieses, wie das auch im Kleinen dann anfängt, das ist ja also so krass, weil wenn das erste Mal ein Erfolg ist, das ist ja genau das Gefährliche. So, wenn das erste Mal ein Erfolg ist
tödlich.
Und du denkst halt, boah krass, ich könnte mir damit jetzt wahnsinnig viel aufbauen. Ich kenne nur ein bisschen Kaufsucht, das ist meine einzige Sucht, die ich contributen kann. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, wie man, ich könnte das glaube ich gar nicht, Geld auf irgendwas setzen, wo ich nicht sicher weiß, ich verdoppelt ist. Da hätte ich viel zu viel Angst vor. Aber guck mal, so haben wir beide unseren rechten Weg gefunden.
Ja.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Hunderte Nagetiere wohl versehentlich an Reptilien verfüttert. So steht es bei T-Online. Der mutmaßliche Tod von hunderten Haustieren erschüttert gerade zwei Tierschutzvereine aus den USA. 300 Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse, die sich in einem Tierheim in San Diego befanden, sollen nach Tucson, Arizona gebracht werden, weil das Tierheim in San Diego überfüllt war. Doch die Tiere landeten stattdessen offenbar bei den Betreibern einer Reptilienzuchtfirma, wo sie wohl als Futter eingesetzt wurden. Nur 62 Nagetiere überlebten, die nun an das Tierheim in Tucson übergeben werden. Ja.
Also das war kein Versehen, oder? Also sorry, aber also
dass das da gelandet ist.
Dass das da, wieso, wie random, dass das da landet.
Das war irgendein sadistischer LKW-Fahrer, oder?
Ja, ich dachte, was sollen denn diese kleinen Ratten in meinem Anhänger? Also I'm very sorry for all the animals who died, aber
ich auch.
Also
bei mir gibt's auch hier leider eine persönliche Geschichte. Das einzige Haustier, was ich hatte, später gab's noch irgendwie komische Vögel, aber das einzige Haustier, was ich als Kind hatte, war ein Meerschweinchen, Egbert.
Oh, fuck off jetzt.
Ruhe in Frieden. Und es war so, dass Egbert war ein klasse Meerschwein, ein Wirbelschwein. Ich habe ihn sehr geliebt.
Ein was?
Ein Wirbelschwein. Ein Meerschwein, was einfach sehr, sehr viele Wirbel hat. Braun, weiß und schwarz war er. Und er sah wirklich sehr, sehr süß aus. Und dann sind wir einmal in den Sommerurlaub gefahren. Und die Frage war, was passiert mit Egbert? Sie sind dann zur Familie meines Onkels, ist Egbert gezogen. Dessen Kind hatte Rennmäuse. Und dieser Idiot hat Egbert in den Käfig mit den Rennmäusen gesteckt. Und die waren offenbar so wirr, wie Rennmäuse nun mal sind. Da hat mein Egbert, glaube ich, einen Herzinfarkt bekommen. Jedenfalls kamen wir aus dem Urlaub wieder und er war tot.
Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Nagetiere sind, aber ich muss immer an Rufus von Kim Possible denken und finde es wahnsinnig eklig, wenn ich das Wort Nagetiere höre. Aber Egbert, the legend.
Papala Paparazzi.
Was ist mit Harry Styles passiert? Das berichtet die Bild. Harry, weil Harry hat keine Haare mehr.
Ach, jetzt sehe ich es erst. Okay.
Harry Styles trägt statt braunen Locken jetzt Buzzcut. Am Donnerstag zeigte sich der Sänger erstmals bei einem U2-Konzert in Las Vegas mit seiner neuen Frisur. Für einige Fans ist diese Veränderung nur schwer auszuhalten. An alle, die das Bild von Harry Styles mit seinem rasierten Kopf posten, bitte hört auf. Es schmerzt mich emotional, mental und körperlich, erklärt ein trauriger Fan auf X. Und bevor du deinen Kommentar zu diesem Foto von Harry abgeben kannst, meine Theorie: Harry war ja lange auf Tour und da gab es ganz viele Fotos, wo man gesehen hat, dass er so ein Toupet drin hatte in den Haaren. Er hat auch nicht wahnsinnig viele Haare. Es ist ein wahnsinnig ernstes Thema, Männer, denen die Haare ausfallen. Und die Hairline, die er jetzt hat mit diesem Buzzcut, sieht so aus, als hätte er sich halt Haare transplantieren lassen. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schlimm als Mann, damit umzugehen. Mhm. Aber ich glaube, damit wollen sie ganz cool PR-mäßig so über da drüber gehen, als wäre das nie passiert. Dann hat er auf einmal wieder volles Haar bei den nächsten Grammys. Du hast ja wunderschöne Haare, Markus. Deswegen kann ich das ja nicht so krass effekten. Aber fühlst du mit ihm?
Das ist jetzt endlich mal ein Thema, wo ich keine persönliche Betroffenheit habe. Insofern kann ich da drüber reden. Es ist nur so, also ich meine, viele machen ja auch keinen Hehl draus. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der FDP-Chef, ja, die haben ja alle quasi ihr Haupt verschönern lassen, weil die Geheimratshecken dann halt irgendwann nicht mehr geheim waren. Und also ich kann es nachvollziehen, du hast recht, also in dieser Hinsicht habe ich Glück, aber ich würde jetzt überhaupt nicht da über solche Leute lästern, weil wenn ich da Pech hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch zu dieser Methode gegriffen hätte.
Ja, voll, aber ich fände es cool, wenn Harry es sagen würde, wenn er wieder sehr Harry auf dem Kopf ist.
Also dieses quasi so einschleichen, ohne dass es vermeintlich jemand merkt, das stört dich.
Ja, weil also es betrifft, ich weiß gar nicht, ob es 40% oder 50% aller Männer betrifft, ist ja voll das emotionale Thema, weil es ist auch ein Wahnsinn, also gerade als Frau weiß ich ja, was bedeutet, wenn Haare wahnsinnig viel Identifikation und Persönlichkeit bieten.
Ja.
Deswegen finde ich es für Männer wahnsinnig schlimm, auch wenn natürlich, und so wird man ja auch sozialisiert, so der Gedanke daran, wenn ich an meinen Mann denke, boah, wenn der Haare verliert und der hat wirklich schöne Haare so mit 40, was mache ich dann, ne? Also ich liebe ihn natürlich.
Verlässt du ihn dann?
Nein, ich liebe ihn natürlich, darum geht's nicht, aber es ist emotional. Merke ich, das ist ja, wenn es schon für die Person dann ein Thema ist, dann ist es ja auch für mich ein Thema. Ja, das war jetzt wahnsinnig selbstbezogen.
Da ist nichts gepflanzt und nichts gefärbt, ne?
Alte weiße Männer.
Charles wird 75.
Geil.
Der König. Der König kann eine Party gut gebrauchen und feiert gleich zweimal. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland knallhart herausgefunden. Happy Birthday. Der britische König wird heute 75.
Ja, und ich glaube, er feiert zweimal, weil diese Woche...
Gratulierst du nicht?
Nee, warte kurz. Ich gratuliere noch.
Okay.
Er feiert zweimal, weil diese Woche kommt ja der letzte finale Teil von The Crown raus. Ich glaube, man muss dann übertünchen, dass die eigene Lebensgeschichte so geil aufbearbeitet wurde.
Aber ich meine, wenn es diese Woche rauskommt, warum haben sie es dann nicht zum 75. auch quasi, warum ist nicht heute Release Day? Hätten sich
aus Respekt. Vielleicht aus Respekt.
Okay.
Also könnte ja sein, aber ich muss ehrlich, ich bin ja...
Weil er sich eben nicht freut.
Ich bin ja wahnsinnig großer Charles-Fan, weil ich auch den Schauspieler, der es spielt, wahnsinnig hot finde bei The Crown. Es tut mir leid.
Bleibt der eigentlich?
Ja, ja, das ist jetzt sozusagen, genau, die alle, die im letzten, weil das war der erste Teil der fünften Staffel, also Elizabeth Debicki und so, die spielen alle jetzt noch weiter, was für mich natürlich wahnsinnig toll ist. Und ich muss ehrlich sagen, weil dieser Schauspieler so toll ist, denke ich mir auch so, Charles ist einfach eine arme Sau, was mein Geburtstagsgeschenk an ihn ist. Hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Weiß, es ist gar nicht viel, aber ich hab so ein Herz für Charles und finde, er sollte sich auf The Crown wahnsinnig einlassen und eigentlich denken, die Leute finden ihn deswegen viel sympathischer als vorher und denken vielleicht zwischendurch auch manchmal so, ja, war auch einfach alles eine blöde Kombi.
Absolut. Ich meine, er ist ja auch ein Opfer gewesen von denen, die ihn da quasi zwangsverheiraten wollten. Also,
und das im Westen.
Ja, und über den Umweg hat er dann doch noch zu seiner großen Liebe gefunden und ist sogar noch König geworden. Also vieles sah lange Zeit schlechter aus für Prinz und heute King Charles. Ja, Jasmin, dann haben wir ja eigentlich auch schon das Gesprächsthema für die nächste Folge. Mhm. Dann wird The Crown hier knallhart analysiert.
Dann,
genau. Und ich wünsche dir einfach einen schönen
Tag. Ich habe noch einen Satz für dich.
Gerne.
Markus Söder hat ein Essen gepostet, wo er das mit Abstand abstoßendste, ich weiß nicht, ob es Chicken, Ente, ich weiß es nicht, was es ist. Es ist so verbrannt und sieht so trocken aus. Ich hoffe wirklich, dass er ganz viel zum Runterspülen hatte. Tut mir leid, ich konnte es mir nicht verkneifen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Jasmin.
Gesegneten Tag.
Gesegneten Tag.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Womans Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.